Naja, gibt es irgendwelche Fragen oder Reaktionen?
Könnte man nicht sagen, dass, kennen Sie diese Theorie der Aufmerksamkeit von Georg Frank? Könnte man das nicht als Fortsetzung von dieser Ökonomie der Wünsche lesen?
Naja, aber das ist eine Theorie, die keine Theorie ist, ja, weil sie eben die Frage nach der Genesis des Wertes nicht stellt. Ja. Das ist so eine Art soziologische Beschreibung, wie die Mechanismen der Aufmerksamkeit in unserer Gesellschaft funktionieren. Und in einer Gesellschaft, in der sagen wir, die Aufmerksamkeit ist auch ein finde ich, ein sehr verfehlter Begriff ist. Ja. Ich weiß, dass das Buch irgendwie populär geworden ist, ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber es ist ein verfehlter Begriff, weil es irgendwie eben dieser individual-psychologische Moment auf der einen Seite thematisiert, doch Aufmerksamkeit ist es das, was der Einzelne von sich aus gibt, ja, einen gewissen Gegenstand. Ja. Und ich weiß nicht, ich kenne sehr viele Leute, die, oder zum Beispiel wir alle kennen sehr viele Leute, die auch das, was im Fernsehen passiert, überhaupt nicht aufmerksam sind. Und, ich weiß nicht, sie praktizieren Angeln zum Beispiel sehr aufmerksam, ich weiß nicht was. Ja. Also irgendwie ist zunächst einmal diese typisch-soziologische Hypothese, dass die reale Aufmerksamkeit das gleiche ist, was die medial geregelte. Das ist schon problematisch. Wenn ich zum Beispiel über sowas, dieses Phänomen sprechen würde, ich würde sagen Medienwert. Oder so etwas. Ja. Oder Medienzeit oder Zeitmedien oder so etwas. Also eher so objektiv, wieder gesehen. Na gut, und er erzählt überhaupt nicht, woher dieser Wert überhaupt kommt. Ja. Was ist die Grundlage dieses Wertes? Wie entsteht dieser Wert überhaupt? Das ist so eine. Er macht auf. Darauf aufmerksam, ja, eben, ja, dass der Medienwert in unserer Gesellschaft auch ein Wert ist. Und zwar ein sozialer Wert. Das ist klar. Braucht man dafür ein Buch? Ja, wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht. Oder haben Sie das Buch gelesen? Ja. Jetzt bin ich ja, ich war ein bisschen zu müde, aber ich wurde eingeladen, 2 Tage mit ihm zu diskutieren, ja, nach dieser Akademie. Habe abgesagt, weil das Buch mir völlig uninteressant zu sein scheint. Aber jetzt merke ich, dass alle dafür sozusagen interessieren. Vielleicht wäre es auch interessant, ja. Aber ich weiß es nicht. Es ist doch irgendwie keine Theorie. Sicher, wenn, aber man weiß überhaupt nicht, was das alles bedeutet. Zum Beispiel, wenn ich sage, dass dieser Zypernwall von Big Brother viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, und dann dementsprechend auch jetzt Aufträge bekommen und gut verdienen dabei, dann ist es sicherlich eine Tatsache. Und diese Tatsache kann man auch feststellen, das tut auch. Also Tatsachen dieser Art. Aber was diese Tatsache eigentlich bedeutet, ja, zum Beispiel warum diese Typen und keine anderen? Und warum sind sie, ja, sie sind doch nicht von sich allein, ja, auf die Idee gekommen, sondern sie wurden eingeladen, sie wurden ausgewählt in bestimmten Kriterien. Und was ist das für Kriterien? Und, ja, das heißt, die Aufmerksamkeit wird auch erzeugt, ja, die wird auch nach bestimmten Regeln, ja, auch manipuliert. Und was sind das für Regeln? Was unterscheidet gelungen von nicht gelungen? Letztendlich aufmerksam werden wir in Bezug auf das, was uns gelungen zu sein scheint. Was sind die Kriterien des Gelingens? Die sind für uns grundsätzlich als Kriterien der Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit ist der Effekt dieses Gefühls, wir haben mit etwas zu tun, was gelungen ist.
Gelungen in welchem Sinn? Also dass
eben
es irgendwie sich verkauft
Sinn.
Oder was?
Eben
also,
in welchem
ich,
Sinn?
Ich weiß nicht, also ich arbeite in so einer Firma und wenn ich so gucke, wie das da läuft, dann ist das alles super chaotisch und ich frage mich echt, wer diese Idee zu dieser Firma gehabt hat und wie das überhaupt funktionieren kann, weil es so chaotisch ist. Mir ist das nicht klar. Also das hängt, glaube ich, irgendwie zusammen, dass einer irgendwie halt so eine Idee hatte und der andere hat es halt irgendwie geglaubt, aber warum ist komplett nicht nachzuvollziehen, es ist einfach so passiert und dann wird es so gemacht und es ist dann auch so und irgendwie funktioniert es, weil da von mir jetzt eine Bank dahinter steckt, die ganz viel Geld hat, der es nicht so wichtig ist, wenn die Sachen nicht so super funktionieren und so, ne? Also Hauptsache irgendwie so ein Schein ist gewahrt, dass irgendwas weiterläuft oder so.
Ja, das sehe ich auch so. Deswegen kann man eben nicht sagen, das ist ein Risiko, ja, man macht das, keine Ahnung, was daraus wird. Allerdings kann man schon Eingeschlüsse ziehen, ja, man kann das analysieren, Eingeschlüsse ziehen. Zum Beispiel die Macher von Big Brother haben sozusagen die Leute eingeladen, die überhaupt und grundsätzlich kein Reflexionsvermögen haben. Das muss man schon sagen. Ja, das heißt, die unter keinen Umständen diese Trennung zwischen Beobachtung und Verhalten in Frage stellen können. Die können sozusagen sich selbst nicht reflektieren und nicht beobachten, auch andere Menschen nicht. Sie können nur auf diese Menschen reagieren. Wenn zum Beispiel jeder sagt, du bist ja, ich weiß nicht, ein Schwein oder ich weiß nicht, du verschüttest du Kaffee und so, dann ist er entweder beleidigt oder stimmt ihm zu und sagt, dass er macht das nächstes Mal besser. Ja? Irgendwie, das sind die Menschen, die sozusagen immer die erste Reaktion zeigen und bei dieser ersten Reaktion auch bleiben. Und ist das so, dann sind sie einfach zu beobachten. Ja? Das ist kein Problem für den Zuschauer, kein Problem auch für die Macher. Man kann sich aber Leute vorstellen, die komplizierte Schlüsse ziehen und eigene Strategien entwickeln und sich selbst beobachten, andere beobachten und was daraus machen. Ja. Also solche Leute, wenn sie die gemerkt haben, haben sie aussortiert. Das ist ganz klar. Weil die sind sehr unterschiedlich, aber sie haben alle die gleiche Qualität. Sie bleiben bei der ersten Reaktion. Bei der ersten Regung bleiben sie stecken. Ja. Sie gehen keinen Schritt weiter. Das hat man zum Beispiel, das war meine erste Reaktion. Dann führen sie keine Gespräche zum Beispiel zu Themen, die nicht alle anderen interessieren würden. Ja, sie sprechen nur über Gymnastik, kochen ja eben, wo man was zu Hause macht oder draußen und so. Das heißt, sie haben kein spezielles Wissen über irgendetwas und gehen nie in eine Richtung, die nicht sofort nachvollzogen werden könnte. Ja, von allem zu schauen, gleichzeitig. Ja. Es gibt schon bestimmte Regeln, ja, wie sie ausgewählt worden sind. Und es ist interessant, dass eine Dame, die steckt ja schon in Schwierigkeiten zu wissen. Ja. Die müssen aus irgendwelchen unangenehmen Geschichten rausgeholt werden. also Gerichtsverhandlung, und sie musste sozusagen Strafen bezahlt werden, 30.000 Mark. Und das und jenes, und das hat der RTL alles gemacht. Ja. Sie war, das ist so wertvoll und so, dass sie bereit waren, sozusagen relativ schwierige juristische Fragen für sie sozusagen zu lösen und auch Geld zu bezahlen für ihre frühere Vergehen. Sie hat, glaube ich, auch was geklaut, ja, und was auch.
Diese Dachdeckerin, glaube ich.
Ja, und im Endeffekt, das heißt, die waren schon an diesen Leuten interessiert, nicht an irgendwelchen. Ja. Die haben schon konsequent angestellt, dass diese Leute in der Sendung waren. Und das ist interessant, eben Kriterien des Gelingens, das ist interessant einfach, das zu betrachten von diesem Standpunkt. Also warum halten Sie das für gelungen? Ja. Das ist ja, Andy Warhol schreibt an einer Stelle, und da hat er völlig recht, wie immer. Er sagt, wenn ich durch die Straßen gehe, dann merke ich viele schlicht gekleidete Leute. Und ich stelle mir vor, sie gehen in ein Geschäft und probieren verschiedene Kleider. Und dann kommen sie auf diese Kleider und sagen, ach, das steht mir besonders gut. Ja. Das gefällt mir, ich finde, das ist genau das Richtige, das kaufe ich. Und ich stelle mir immer vor, nach welchen Kriterien sie das ausgesucht haben, also warum sie das wirklich gut gefunden haben. Ja, das ist wirklich ein Training, ja, das auch ein Künstler machen soll. Und so, man kann sich vorstellen, warum die Leute das gut finden. Ja,
ja, oder zum Beispiel auch, ich wohne in einem Viertel hier in Karlsruhe, da wohnen unheimlich viele Türken und Italiener und so. Ne? Und wenn ich mir so angucke, also wie die teilweise also so, von ihrer Körperhaltung sich alleine schon unterscheiden, ne? Dann frage ich mich immer, wer hat denen das beigebracht? Ne? Also wie kommen die da drauf irgendwie? Also allein die Körperhaltung schon, jetzt noch nicht mal die Kleidung, sondern einfach irgendwie besonders breitbeinig irgendwo rumzustehen oder sowas. Ne? Das haben so Türkenjungs irgendwie so an sich, oder jener, so Beine irgendwie so auseinander, die Füße und so. Das ist eine ganz bestimmte Körperhaltung. Ich frage mich immer, wer hat denen das beigebracht? Also warum sind die wirklich davon überzeugt, dass es irgendwas ausstrahlt? Oder also
ist das
eine Körperhaltung immanent, dass man sich so fühlt? Oder
Das sind die gesellschaftlichen Codes hier. Das ist so eine,
ja,
das ist eine mediterrane Haltung.
Weiß ich nicht,
aber
das
glaube ich
nicht, keine Ahnung.
Nee, das sind auch die Codes, ja, die also die Deutschen vermitteln durch ihre Körperhaltung immer sozusagen der Eindruck des Geschäftstüchtigkeit, ja, auch wenn man zum Beispiel sitzt ja so in Restaurant und so weiter. Das ist dieser eben, ja so, ja. Das ist eben, jetzt springe ich auf und gehe zur Arbeit oder telefoniere, ja. Was. Immer Bereitschaft, aufzustehen, weiterzugehen, etwas zu tun, ja. Das ist im Grunde eine Vornehmerhaltung übrigens. Was heißt Vornehmen in unserer Zivilisation? Sieht, ja, man sitzt nicht so, ja. Nicht so, ja. Wie ich immer sitze, ja. Sondern man sitzt immer so, ja. Weil wenn zum Beispiel eine Frau ins Zimmer kommt, du musst aufspringen und ihr helfen oder Hand küssen, ja, und so. Und du darfst diese Sekunde nicht verweilen. Wenn man so sitzt, ja, dann macht man zunächst einmal so, dann so, und dann ist sie schon beleidigt. Ja, es ist zu lange, ja, es ist zu lange. Man muss immer auf dem Sprung sein. Ja, das ist die Haltung des gebildeten Westeuropäers, wird diktiert durch die Mobilität. Ja, die Vorstellung, jetzt wird was passieren, also schnell reagieren. Ja. Die mediterrane Haltung ist eine Haltung, die eher suggeriert, so hat er immer gestanden, steht jetzt und wird wahrscheinlich noch ein paar Tage stehen. Ja. Auch wenn er sich bewegt, er steht so, ja, wie immer an dieser Stelle. Ja. Wenn man so geht durch die Straßen dieser Städte, man hat wirklich das Gefühl, das sind so wie Statuen. Ja? Die Leute stehen da einfach in den Posen, die suggerieren, die stehen da immer.
Aber ich glaube ja auch, dass die praktisch, also wenn das Mädchen machen würden, was ich noch nie gesehen habe, ne, würden die aufgenommen werden. Also ich bin davon so ziemlich überzeugt, weil für die alleine die Körperhaltung zählt und nicht praktisch der Körper, also eigentlich, oder so, also das Geschlecht, glaube ich.
Welche Mädchen?
Mädchen, Frauen.
Ah, Mädchen?
Mädchen.
Was würde Mädchen tun?
Nee, ich meine, dass die praktisch, also diese Körperhaltung, die drückt irgendetwas aus und ist für
sie. Sie drückt eine gewisse Ruhe aus.
Ja, also eine Stärke, irgendwie
Souveränität.
Ja, aber das ist nicht an ein Geschlecht gebunden. Also ich bin mir sicher, wenn ich so auftreten würde, würde ich in diese Kreise akzeptiert werden. Also einfach, weil ich praktisch deren Sprache irgendwie so annehme und mich dem stelle sozusagen oder so.
Nein, das glaube ich nicht.
Doch,
ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Mädchen müssen vorbeigehen. Die Funktion, ja, sind sie, wenn sie in Istanbul waren und so, Männer stehen und Mädchen gehen so vorbei, ja, und schauen so. Ja. So funktioniert das.
Ja.
Oder in Italien auch.
Ja, okay.
Sie müssen
aber
vorbei.
Ich habe ja von mir geredet. So. Also wenn ich das beobachte, das sehe, also ich habe auch schon so Erfahrungen gemacht.
Ja, indem Sie die beobachten und vorbeigehen, Sie funktionieren wie ein normales Mädchen, das vorbeigeht und schaut. Ja. Nur ja, vielleicht interpretieren Sie das eher kulturell.
Ich weiß, dass irgendwelche Leute zum Beispiel, die normalerweise Mädchen keine Hand geben, aus Prinzip nicht sozusagen, ne? Wenn man aber ein anderes Auftreten hat, also was eher so mal dem entspricht, was Männer so aufführen, ne? Dass das gar kein Problem ist. Also wo dann echt Männer, also die mit diesen Leuten zu tun haben, die eben so unterwegs sind, sich gewundert haben, mein Gott, warum hat der dir jetzt die Hand gegeben oder so, ne? Und ich habe das halt, also ich habe die halt schon vorher beobachtet gehabt, ne? Und habe das einfach ausprobiert, ne? Und das funktioniert, so. Also ganz ab von dieser Geschlechtertrennung oder so. Also man kann es ja praktisch einschleichen, also indem man da irgendwie so Kamelenmäßig.
Ja, das kann man immer. Das denke ich, ja, das kann man immer.
Weiß ich nicht, also keine Ahnung.
Ja, ich glaube, ja, das kann man immer. Übrigens, man sagt ja, die geschlossene Gesellschaft, es gibt keine geschlossene Gesellschaft. Eben wenn man so macht, wie die anderen machen, bist du angenommen. Ja? Du bist ein Teil des Geschlechts, praktisch automatisch. Es gibt keine geschlossene Gesellschaft. Es gibt eben diese Codes, ja, machst du mit, ja, bist du drin. Das wäre das. Und das ist niemals schwierig.
Ja, ich meinte auch so, dass es aber keiner, jetzt sagen wir mal, aus keiner Evidenz heraus entstanden ist, also diese Körperhaltung. So, das hat einfach jemand ausprobiert und es ist irgendwie so, es hat Erfolg gehabt sozusagen und so ist es dann nun mal. Oder?
Naja, das ist so eine darwinistische Erklärung. Das waren die fittesten Stammen in dieser sozusagen Pose. Und die haben sozusagen Nachkommen bekommen und Nachkommen, ja, macht die gleiche Pose. Nee, das glaube ich nicht. Das sind so diese kulturellen Codes, ob sie wirklich funktionieren. Ja, sehen Sie, die Menschen sind doch wie die Tiere, ja, so gewissermaßen. Und schaut mal die Tiere an. Die haben sehr viel Überflüssiges auch. Übrigens, der menschliche Genom, ja, hat auch sehr viel Überflüssiges. Ich glaube, 95% des menschlichen Genoms ist der Müll. Ja, der überhaupt keine Funktion hat.
Sie wissen es noch nicht.
Nee, das ist schon der Fall. Also das weiß man schon.
Nein, ja, absolut,
ja,
nicht,
ja,
absolut.
Nee, das ist, es ist eine Tatsache.
Nein, das glaube ich nicht. Wie können Sie das sagen?
Das glaube ich Sie nicht, aber es ist eine wissenschaftliche.
Nee, die Wissenschaft hat es noch nicht herausgefunden. Das ist ja das Ding.
Das glaube ich.
Nee, Sie wissen es immer noch nicht. Also Sie können sich das nicht vorstellen. Sie bezeichnen es halt als Müll, weil Sie sich nicht vorstellen können. Aber Sie wissen es überhaupt gar nicht. Also noch nicht mal die geringste Idee oder so.
Also irgendwie aus allgemein wissenschaftlich, kulturwissenschaftliche Überlegungen denke ich, dass es tatsächlich ein Müll ist.
Eieiei.
Und weil der Mensch ist ein großer Mülleimer, ja, und die Natur auch und alle Tiere. Es gibt da sehr viel Überflüssiges, nicht Funktionales. Diese Vorstellung, dass das alles eine Bedeutung sein muss, haben muss, zu irgendetwas dienen muss und irgendeine Funktion haben muss, ist es auch ein bisschen so idealistische Vorstellung. Es gibt in der Welt sehr vieles, was überhaupt keine Funktion hat, zu nichts führt, ja, und überhaupt. Und ist einfach so, wie es ist, ja, und ist einfach Müll. Ja, das Leben besteht, eben generell 95% des Lebens besteht aus Müll. Ja, das heißt aus Ereignissen, Gedanken, Empfindungen und so weiter, die zu nichts führen, keine Bedeutung haben, keine Funktion und überflüssig sind. Das meiste ist überflüssig. Das ist so eine, das Leben ist ein riesiger Überschuss an Müll in verschiedenen Bereichen. Deswegen, wenn man sagt, dass das Genom auch 95% Müll ist, das glaube ich sofort. Ja, weil das spricht einfach allgemeine Beschaffenheit des Lebens. Es ist einfach zu viel von zu wenig, ja, würde ich so sagen. Und das ist die Definition des Lebendigen.
Genau, und zwar sehen wir eine Rezeption von Freud von der Ready-Made-Gesellschaft gesprochen. Ist diese Ready-Made-Gesellschaft überhaupt denkbar oder erschöpft sich die Ressource des möglichen Ready-Mades nicht genauso wie sich der profane Raum sozusagen bei ihren Ausführungen in kürzester Zeit erschöpft?
Ja, das sind erschöpft, ja. Sicherlich die konsequente Ready-Made-Gesellschaft kann nur dann sein, wenn ich das Ziel der Selbsterhaltung, das ist ja eine alte Einsicht, nicht verfolge. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich interessiere mich nicht mehr für die Selbsterhaltung, für die Erhaltung meiner selbst und der Gesellschaft. Ich verbrauche einfach die Ressource, die ich habe und sehe weiter, wie es kommt. Dann funktioniert das, ja. Das sind so Helden der amerikanischen.
Oder die Ende.
Naja, oder nicht, ja. Man weiß es nicht. Zum Beispiel nehmen Sie so ein. Es gibt so Leute, die ihr ganzes Leben in Rausch und Drogen und Kriminalität verbracht haben, wie, ich weiß nicht, Barrows, ja, über Selby war gerade so ein Text. Die hatten sozusagen jeden Tag viele Jahre lang also alle möglichen Drogen benutzt und geklaut, ja, und so, und im Gefängnis und irgendwie sind alle gestorben, so um 90 herum, oder das überlebt noch, sind das über 80, ja. Passiert ja auch, ja. Ich meine,
ja, aber das
man kann so leben.
Nur, weil es partiell ist. Hm? Das funktioniert ja nur, weil es Teil einer in Anführungsstrichen funktionierenden Gesellschaft ist, weil die sozusagen, also schon ready-made sind, was nehmen können, aber was nehmen, was andere wieder produzieren. Und wenn jetzt die konsequente Ready-Made-Gesellschaft müsste doch dann binnen kürzester Zeit zusammenbringen. Oder beziehungsweise die Auslöschung der Menschheit nach sich ziehen.
Nein, nicht unbedingt. Nein, Auslöschung der Menschheit glaube ich nicht. Das glaube ich auf keinen Fall. Weil für die Auslöschung der Menschheit braucht man viele Waffen und entwickelte Technik und so. Und das kann man bei einer solchen Lebensweise nicht erreichen. Das heißt, dass alle diese Waffen funktionieren nicht mehr und so. Und mit bloßen Händen, wie viele Menschen können sie mit bloßen Händen umbringen? Ich meine, wenn auch, ja, das ist wenig wahrscheinlich. Und es gibt so die Natur, nee, es gibt die Natur, sie produziert so Früchte, das und jenes. Ich denke, dass die Menschheit wird ja sicherlich reduziert. Ja, sagen wir reduziert. Aber ausgelöscht würde ich nicht behaupten. Ja, eher zweifle daran. Ich denke, das wird so eine angenehme Lebensweise. Eben das war so eben Rousseau gesagt. Ja, wenn wenige Menschen gibt, ja, die sich so alles nehmen, was sie finden. Sie werden sich nicht vermehren, aber untergehen werden sie auch nicht, oder? Sehe keinen Grund, ja. Jetzt sehen Sie,
weil die konsequente Ready-Made-Gesellschaft überhaupt nicht produziert ist, heißt auch überhaupt keine Früchte anpflanzt und die auch nicht erntet.
Naja, was heißt anpflanzen? Aber die Natur, die produziert was ständig, ja.
Da müssen Sie mir dann schon erinnern.
Na, eben nehmen kann man, auch in Ready-Made-Gesellschaft, das ist ja kein Problem.
Ja, okay.
Nehmen kann man. Ja. Also das Prinzip ist, alle Frauen vergewaltigen, alle Männer umbringen und sonst alles nehmen, ja. Das ist der Naturzustand. Und irgendwann wird die Zahl der Männer dermaßen reduziert, dass man im Laufe seines Lebens nicht so viele Männer trifft, auch nicht so viele Frauen, die man vergewaltigen kann. Ja, aber man findet sozusagen Früchte und das und jenes und beruhigt sich mit der Zeit. Und alles, ja, alles wird sozusagen irgendwie so ausbalanciert. Ja.
Aber das, das unbedingt ist ziemlich aktiv, aber es kann wirklich ein Ready-Made-Rad.
Nee, zunächst einmal ja. Zunächst einmal. Also der
ziemlich Arbeit. Eigentlich.
Das ist ziemlich Arbeit. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Also im Grunde muss man alle Männer auch vergewaltigen. Ja. Ja, schon. Wenn man sowas kennt. Und dann beruhigt sich eben, ja, die Menschheit wird nicht mehr so überbevölkert sein. Und, also die ökologische Balance wird wieder hergestellt. Das ist der Punkt.
Also das heißt, wenn man das jetzt auf Ihre Theorie über das Neue übertragen würde, müsste es in Zukunft rein hypothetisch viel weniger Kunst geben?
Ja, aber das ist jetzt schon... Nee, das Neue wird weniger und weniger, sowieso weniger und weniger produziert.
Ja, weniger Kunst an sich dann auch?
Nee, Kunst wird überhaupt nicht produziert, weil Kunst ist der Effekt der Verdrängung nach Freud. Ja? Das heißt, wenn ich... alle Damen, die ich treffe, gleich vergewaltigen kann, wozu soll ich sie darstellen? Ja, irgendwie.
Nein.
Ja, irgendwie macht das keinen Sinn.
Ich habe es ja missverstanden, wenn ich jetzt nicht von der Gesellschaft ausgehe, sondern von unserer.
Ach, von unserer?
Wenn ich jetzt von unserer Gesellschaft ausgehe und also sozusagen jetzt bei Ihrer Theorie der Zukunftshypothese wagen würde, dann müsste es doch so aussehen, dass die Kunst, also dass immer weniger Kunst produziert wird.
Warum?
Ja, durch die Expansion in den profanen Raum, durch die Notwendigkeit oder durch die ständige Expansion?
Nein, also ich sage weniger und weniger neue Kunst. Das Neue wird weniger und weniger produziert. Aber die Kunst wird produziert. Nur die Kunst wird nicht neu sein. Jetzt das Kriterium der Innovation fällt weg. Ja? Aber die Kunst wird schon produziert aus unterschiedlichen Gründen. Ja? Die Leute wollen was Schönes sehen und so und für die Kunst weiter produzieren.
Den Meeren auch? Oder?
Kann man nicht sagen. Ich denke, die Kunst in diesem emphatischen Sinne ist überhaupt so ein Produkt der letzten, sagen wir, zwei, drei Jahrzehnten und vielleicht letzten drei, vier Jahrzehnten. Kunstgewerbe. Jetzt Kunstgewerbe wird weiter funktionieren und die Ästhetisierung der Wirklichkeit geht ja auch voran. Ja, die Mode und ja, und das und jenes und das wird alles weitergehen. Diese autonome Kunst, ja, mit diesem ganzen Anspruch und so, da sieht es nicht gut aus, ja. Das kann man wohl sagen. Aber die Kunst war eben eine Beschäftigung, in die man sehr viel investiert hat, was man bei Religion verloren hat. Und jetzt, was wir erleben, ist der nächste Schritt der Säkularisierung und keiner glaubt mehr an die Kunst, ja. Das muss man schon sagen. Und so macht man zwar Kunstgewerbe, also macht was Schönes oder was einem gefällt oder anderen gefällt, das schon. Aber die Kunst in diesem empathischen Sinne macht man einfach nicht mehr. Oder weniger und weniger. Tendenziell gar nicht.
Dann
nehme
ich noch eine Frage. Sie haben von einer Vermarktung der französischen Philosophie gesprochen. Mhm. Aber ich verstehe es nicht ganz, weil es ja um Repression geht, aber Marx versucht ja schon, diese Repression irgendwie abzuschaffen.
Nein, er sagt das nicht. Er sagt, dass es denkbar ist, ja eigentlich, dass diese Repression sich dialektisch umschlägt in der Wohlstand für alle und die Möglichkeit der Produktivkräfte, dass die weitere Repression nicht mehr notwendig wird. Allerdings ist das wir schon alle bemerkt haben, sind nicht besonders überzeugende Aussage für Marx gewesen, selbst weil er dann davon ausgeht, dass die Bedürfnisse befriedigt werden. Ja? Aber die Wünsche werden zum Beispiel sowieso nicht befriedigt.
Und die lässt er hier raus?
Der lässt er raus. Er meint, zumindest wenn die Bedürfnisse befriedigt werden, dann ist sozusagen das, was Gesellschaft leisten kann, geleistet. Nun, aber es war von Anfang an ein kritischer Punkt, dass auch für ihn, der hat das auch nicht übersehen. Ja. Der hat das nicht sozusagen akzeptiert, so in der Form, das hat nicht übersehen. Ich glaube, der Marx geht davon aus, dass die Repression unumgänglich ist, letztendlich. Und das
also
hat,
wenn Sie jetzt von der Marx reden, dann reden Sie von der Marxischen Beschreibung des Marktes und nicht von der Marxischen.
Nein, ich rede von der Verankerung des Wertes in der Ausbeutung und nicht im Wunsch. Ja, sozusagen, was am Marx immer gestört hat, alle, und was das Boshafte bei Marx, ja, wirklich subversive, das ist dieser Gedanke, der Wert entsteht durch die Ausbeutung, letztendlich durch die Gewalt gegen die Arbeiter und gegen die Dinge. Ja, das ist. Ob man das abschaffen kann, nicht abschaffen kann, das ist die zweite Frage. Die Boshaftigkeit der Theorie besteht ein. Und deswegen haben viele versucht, diese Boshaftigkeit zu eliminieren und die Wertentstehung in etwas Positivem verankern. Na, Religion, ja, was auch immer. Ne? Aber im Positiven, im Begehren zum Beispiel, das Begehren scheint etwas Positives zu sein. Auch schon Nietzsche, ja, revoltiert dagegen und sagt, das Leben ist der Wert. Die Selbstbehauptung des Lebens ist, dass das Vitale ist der Wert. Ja. Das heißt, man war sozusagen, das hat so einen Abschreckungseffekt. Und wenn ich sage, für Marx und Marxismus, ich sage, ich merke einfach, dass die französische Philosophie im Laufe der 70er, 80er Jahre die Entstehung des Wertes weniger und weniger positiv gesehen hat. So eher wieder gesehen hat in der Repression, in der Verschiebung der Wunscherfüllung, in den Mechanismen der Zensur und so weiter und so fort, dass Frustration bei Lacan und Unmöglichkeit der sexuellen Erfüllung, das heißt eben auf der negativen Seite. Und da sind direkt oder indirekt marxistische Theoremes so ziemlich massiv übernommen. Sozusagen der Schlag, der Marx ausgeführt hat, war so eine negative, kritische, boshafte Genealogie des Wertes. Weil man denkt, der Wert ist immer eben Wertvolles. Ja? Und er hat das abgeleitet aus Geschichten, die wir nicht als wertvoll unmittelbar betrachten.
Ja, aber so gut sieht es ja bei Freud dann auch nicht aus. Da würde der Wert auch noch was irgendwelchen nicht vorhanden sein oder irgendwelchen nahe der Anführungsstrichen Spinnerei stehenden Sachen erzeugt. Also das ist ja auch nicht gerade irgendwie die positive Werterschaffung, dadurch, dass ich einen Mangel an irgendwas habe, dass ich dann wieder das Surrogat erschaffe, das ist ja auch nicht gerade irgendwie was besonders Wertvolles in Anführungsstrichen.
Nein, doch nicht, ja. Wenn man Ursprung des Wertes liegt bei Freud wie auch bei Nietzsche im Wert des Begehrens. Das Begehren ist etwas für ihn Wertvolles. Dieser Wunsch zu sozusagen Selbsterfüllung, zum Glück, ja, sexuell verstanden, ist doch das Positive. Ja, zunächst einmal. Kann sich negativ äußern, aber ist zunächst einmal doch das Positive. Dann kommt die Repression, die gesellschaftliche Repression, die als Negativität auftritt. Und diese Negativität führt dazu, dass dieser Wert sozusagen veräußert wird und übertragen wird auf andere Gegenstände. Sozusagen. Da kommt dieser Sublimierungs- und Übertragungsprozess. Der Wert aber, der übertragen wird, bleibt ein positiver Wert. Die Übertragung ist negativ. Der Akt der Übertragung, auch in Form des Neides und so weiter, das ist die Negativ. Aber der Wert als solcher ist der Wert des Begehrens, des Lebens, das bleibt positiv. Marx leitet den Wert einfach von Anfang an vom Negativen ab. Das heißt, er sagt, der Wert entsteht durch die Ausbeutung, durch die Repression. Was?
Also bei Freud, dann, wenn man ganz von vorne anfängt, entsteht der Wert erst durch den Mangel an
etwas. Nein, würde ich nicht sagen. Der Wert, der ursprüngliche Wert ist das Begehren. Die Selbstbehauptung des Begehrens. Das ist das Positive. Die Übertragung kommt durch die Negativität, das schon. Aber der Wert an sich ist der Vitale. In diesem Sinne ist es Schüler Nietzsche. Ja? Er beginnt mit dem Positiven. Das letztendlich. Ja? Bei allen Skepsis.
Aber das Begehren kommt ja auch wieder aus irgendeinem Mangel heraus.
Ah ja, in diesem Sinne.
Ich
verstehe ja, was Sie meinen. Also so eine Ableitung des Mangels aus dem Begehren, Begehren aus dem Mangel, das findet bei Freud nicht statt. Der ist schon nach Nietzsche gekommen. Das heißt, die Ableitung des Begehrens aus dem Mangel ist eine theologische Figur, wo ich ein Wesen mir vorstelle, das keinen Mangel hat und deswegen kein Begehren. Ein vollständiges Wesen. Aber dieses vollständige Wesen ist sozusagen abgeschafft, schon zu dieser Zeit. Es ist schon sozusagen ein Teil nach der Religion. Und der Einzelne wird gesehen als Manifestation einer vitalen Kraft. Und zwar im positiven Sinne. Das Begehren ist nicht das Zeichen des Mangels, sondern des Lebens, der Lebendigkeit. Dass man sozusagen, wenn man begehrt, bedeutet, dass man lebt, ja, aber dass man existiert. Ja. Wenn man allerdings nur begehrt, für Freud, ja, bedeutet, dass er nur existiert. In diesem Sinne, und das reicht nicht aus. Ja. In diesem Sinne, wie auch für Nietzsche, ja, der sagt, die Kultur beginnt mit dem Nihilismus, ja, letztendlich. Für ihn beginnt die Zivilisation mit der Repression. Das heißt, damit dieses Begehren auch etwas produzieren kann, für etwas gut sein könnte, muss dieses Begehren in seinem unmittelbaren Verlauf unterbrochen werden. Und dann tut er was. Das ist absolute mechanische Metapher. Ja, das ist wie Electrical Plant, ja, wie heißt das, Kraftwerk, ja, Wasserkraftwerk an einem Fluss. Ja, man muss diesen Fluss unterbrechen, man muss einen Druck schaffen und durch diesen Druck erzeugt man die Elektrizität. Ja, das heißt, man verwandelt oder sublimiert diesen Wasserfluss so, dass daraus etwas Nützliches wird. Wie macht man das? Man unterbricht diese Bewegung und leitet die Energie in andere Kanäle. Und so denkt er über die Sexualität. Aber generell ist dieses Fließen, ist die Natur sozusagen, die dann so benutzt wird, etwas Positives. Es ist nicht, wie Marx sagt, der Fluss als solcher hat keinen Wert. Der Wert sozusagen entsteht erst durch die Ausbeutung des Flusses. Ja, das ist so eine, ja, die Boshaftigkeit. Die Natur hat für inklusive Sexualität für Marx keinen Wert. Deswegen sagt er, Sexualität dient nur dazu, die Arbeitskraft zu reproduzieren, ja, und hat nur Wert, weil er sozusagen die Ausbeutung verlängert. Ja, indem ich sexuell sozusagen kodiert bin, produziere ich mehr Kinder, die mehr ausgebeutet werden. Sozusagen. Und die Wiederholung oder Vermehrung der Ausbeutung ist das Einzige, was die Sexualität einen Wert gibt. Ja, deswegen wird auch die Ehe und diese ganze Institution vom Staat unterstützt, weil die neue Möglichkeit der Ausbeutung bieten. Ja. Das heißt, das ist wirklich eine sehr boshafte Theorie. Ja, bei dieser Theorie, der Wert entsteht wirklich nur im Moment der Ausbeutung von irgendetwas. Der Wert an sich wird nicht gesehen. Allerdings, wenn ich diesen Wert an sich positioniere, dann ist es letztendlich immer mein Wert, das ist mein Begehren und das ist meine und so weiter. Dann kann ich wirklich diese, wie ich versucht habe zu zeigen, diese gesellschaftliche Relevanz des Wertes daraus nicht ableiten. Ja, ich schaffe einfach nicht von diesem positiven Meinem, mit dem ich mich identifizieren kann, zum allgemein gültigen der Sprung zu vollziehen. Der Sprung führt mich über die Unendlichkeit, Unendlichkeit des kollektiven Unbewussten, also Unendlichkeit der kollektiven Strukturen, der Sprache und so weiter, also Unendlichkeiten, die ich ja oft dann wieder nicht überspringen kann. Es gibt eine gewisse Kluft zwischen meiner Motivation auf der einen Seite und gesellschaftlicher Nützlichkeit meiner Arbeit auf der anderen Seite. Und diese Kluft zu überspringen, scheint die Sache der Unmöglichkeit zu sein. Zumindest der deutsche Erfahrung.
Ja, da muss ich jetzt noch eine Frage anschließen, und zwar zu Marx jetzt, weil das beschäftigt mich jetzt im ökonomischen Sinne, und zwar zum Beispiel Gold. Kostet Gold so viel, weil es so schwer ist, irgendwie Gold aus dem Boden rauszuholen? Oder sind andere Metalle, die vielleicht weniger wert sind, genauso schwer aus dem Boden zu holen, wie irgendwie nur den goldenen Fetischcharakter, daher ist es mehr wert? Oder ist es wirklich so, dass zum Beispiel Gold viel schwerer zu finden oder zu fördern ist, als jetzt
irgendein
anderes Metall?
Nein, sicherlich nicht. Und Marxhaus sagt, und das ist tatsächlich so, dass die Geldformen sehr unterschiedlich waren. Es ist einfach eine kulturelle Konvention gewesen, Gold zu nehmen, die sicherlich durch bestimmte Vorgänge auch befördert wurde, nämlich dass das Geldsystem eingeführt wurde in unseren sozusagen Regionen zusammen mit Einführung der Metallarbeit. Ja, das war generell die Zeit, dass Metall massiv bearbeitet worden waren, unterschiedliche Metalle. Und da wurde Gold rausgenommen und benutzt in erster Linie, weil es schwer dazu finden ist, weil das am wenigsten rostet. Das heißt, der Wertverlust durch die Zeit war bei diesem Metall minimal. Das Kriterium war nicht die Schwierigkeit, sondern die Stabilität der Aufbewahrung. Nun, ja, aber ich weiß nicht. Gold war halt so, hat auch ästhetischen Wert und so weiter, das spielt auch eine große Rolle. Das ist einfach in der Tradition verankert. Allerdings absolut nicht notwendig. Ja? Man kann genauso Papiergeld benutzen oder Plastikgeld oder Computergeld oder was auch immer das hat.
Ja, das ist diese Faszination eben dass sich das eben aus alten Kulturen eben konserviert hat. Also praktisch das weiterzuführen, ja. So eine Tradition weiterzuführen, oder?
Ja, genau, und das also war diese so Schätze.
Was Mystisches. Die hatten Macht und.
Und das war diese Schätze, ja, die immer im Gold aufbewahrt werden. Das ist einfach eine lange kulturelle Tradition, die mit bestimmten Verbindungen mit der Metallbearbeitung auf der einen Seite, Machtstrukturen auf der anderen Seite abgeleitet sind. In anderen Kulturen, die nicht auf die Metallbearbeitung so fixiert waren, wie die in diesem Real, da gab es ja auch andere, absolut anderes Geld, ja, da waren so. Im polynesischen Kulturkreis bekanntlich wie heißt das, Mollusken oder wie sie heißen. Und die gibt es ja sehr viele da. Also das ist
überhaupt kein Problem. Ja, berücksichtigt das Marx in der Theorie, dass die Wertschöpfung nur durch Arbeit funktionieren kann? Berücksichtigt der das in einer Form, dass es auf manche Wertschöpfungen einfach nicht zutrifft?
Bitte?
Berücksichtigt das Marx irgendwie, dass es nicht zutrifft auf gewisse Wertschöpfungen oder berücksichtigt
das? Zum Beispiel.
Auf zum Beispiel Gold.
Warum?
Ja, wenn Sie jetzt sagen, dass eben Gold nicht nur durch die Arbeit den Wert erhält, sondern durch die kulturelle Verankerung, dann würde das ja Marx widersprechen.
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe das damals wiedergegeben. Er sagt, dass das ein gewisses Produkt als äquivalent alle anderen Produkte genommen wird, Geld ist auch ein Produkt der Arbeit. Im Geld wird genauso die Arbeit akkumuliert. Ja? Gold ist produziertes Gold, das ist nicht Gold, das da liegt, sondern produziertes Gold. Wir haben ein Produkt, in dem gewisse Arbeit akkumuliert wird und diese Arbeit wird als äquivalent anderer Arbeiten genommen. Ja? Genauso wie wir sagen, wir machen so ein Material, das ist so ein Stück, eine bestimmte Länge. Und diese bestimmte Länge wird durch eine Konvention, die opportun zu sein scheint, aus diesen oder jenen Gründen, als Maß genommen. Allerdings, der Wert des Goldes selbst ist der Wert sicherlich der in diesem Gold akkumulierten Arbeit. Das heißt, die Arbeit der Herstellung dieser Metall, dieses Metalls und dann die Moneten und dann die Lagerung und so weiter, das ganze wirtschaftliche System, das der Goldproduktion eigentlich trägt. Das heißt, der Gold funktioniert genauso wie jedes andere Produkt.
Also entspricht das Gold dann also doch dem Arbeitswert? Weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe nur den Goldklumpen, der erfordert so und so viel Arbeit, ihn zu finden, um den dann den jeweiligen Ort zu finden, dann habe ich den Silberklumpen, der erfordert vielleicht genauso viel, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht genauso viel Arbeit wie der Goldklumpen, ist aber trotzdem nur 10 Jahre oder so.
Naja, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Der Punkt ist.
Auf die Arbeit als Wertschöpfung.
Ja, aber die Arbeit der Wertschöpfung, wir müssen ja zurück. Die Arbeit der Wertschöpfung wird nicht definiert als die Arbeit, die bedurft, die Produktion eines gewissen Gegenstands bedurft. Ja? Sondern die Arbeit ist eingebunden in das gesellschaftliche Mechanismus, der Produktion und Verteilung aller Waren. Ja, das heißt, es handelt sich um die gesellschaftliche Wert auch der Zeit, um die Zeitzuschreibung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine gewisse Zeit im Computerindustrie bin, dann kostet diese Zeit mehr als in einer anderen Zeit. Das heißt, bin ich zum Beispiel in der Goldproduktion, dann kostet diese Zeit anders als die Zeit in der Silberproduktion. Das heißt, die Produktionszweig selbst, in dem ich bin, kostet unterschiedliche Zeit. Diese Zeit, diese Zuteilung der Zeit, ja, die ergeben sich auf einer genormten Zeit. Das heißt, diese genormte Zeit ist der Durchschnitt und dieser Durchschnitt ist der durchschnittliche Wachstum einer Wirtschaft. Ja, das ist sozusagen das Kriterium. Und die Art der Zuschreibung des Wertes ist willkürlich und entspricht wirklich in dem Sinne, dass es nicht mehr wirtschaftlich zu begründen ist, sondern entspricht die gesellschaftliche Struktur, innerhalb der diese Produktion stattfindet. Und dann Marx sagt, das kann auch durch einen Befehl stattfinden. Ja? Dass man einfach sagt, du arbeitest so viel Zeit und bekommst ja gar nicht. Ja, unter Umständen ist es auch möglich. Ja, das heißt, es kann auch eine direkte Gewalt stattfinden, als eine solche Zuschreibung. Das heißt, die Zuschreibung des Wertes der Zeit ist eben der Punkt, an dem die gesellschaftliche Gewalt sich äußert. Wie viel jemand für seine Zeit bekommt, ist eine Entscheidung, die die Klassenstruktur der Gesellschaft und die herrschende Gewalt eigentlich offenbart.
Ja, aber wenn das so wäre, dann kann ja irgendwie nicht stimmen, weil ja wahrscheinlich derselbe Arbeiter, der jetzt irgendwie den Goldklumpen findet, der könnte in derselben Zeit auch den Silberklumpen finden und könnte in derselben Zeit auch dasselbe verdienen.
Was heißt finden? Er muss sich herstellen.
Ja, herstellen im Sinne von irgendwo finden.
Na, mit finden, das ist irgendwie mir nicht klar. Mit finden arbeitet die Marx'sche Theorie nicht. Ja? Die Marx'sche Theorie arbeitet nicht mit Finden. Weil wenn sie etwas gefunden haben, sie müssen das, was sie gefunden haben, integrieren in den Produktionsprozess. Sie müssen was daraus machen.
Ja, aber wenn ich jetzt nur mal den Produkt nehme, der hat den Wert an sich schon.
Ja, aber der hat den Wert an sich als Material.
Ja,
ja. Ja, eben.
Und das ist irgendwann auch den Wert an sich als Material.
Ah, das Material. Das
und
heißt,
weil ich da rein investieren muss, um jetzt irgendwo zu graben und Gold zu finden und irgendwo zu graben, um Silber zu finden, können wir theoretisch genau dieselbe sein, bloß, dass der Arbeiter, der jetzt genau dasselbe macht, ob er jetzt Gold
ja.
oder Silber findet, genau dasselbe verdient, wie der, der Gold oder Silber findet, aber das Zeug trotzdem unterschiedlich wertvoll
ist. Das ist nur nicht klar. Der Arbeiter, der Silber, der Arbeiter, der nach Silber sucht, und der Arbeiter, der nach Gold sucht, wenn er für eine Firma arbeitet, für eine Gesellschaft, verdient das gleiche Geld offensichtlich. Nur wenn ich für sich selbst Gold gefunden habe und dann auf der freien Markt verkauft, das heißt nicht als Arbeiter, dann entsteht ein Unterschied. Im Arbeitsprozess entsteht kein Unterschied. Nun, es geht darum, nicht darum, welchen Wert ich akzidentell zu diesem oder jenem Goldklumpen bekommen habe, von diesem und jenem Goldklumpen bekommen habe, sondern es geht darum, wie der Wert dieses Klumpen überhaupt produziert worden war in erster Linie. Das heißt, es ist die Frage nach Genesis des Wertes als solchen. Warum so ein Ding hat überhaupt einen Wert? Und die Antwort von Marx bedeutet, weil, wenn ich so ein Ding habe, habe ich sozusagen immer schon laufende Produktionsprozess, in dem ich dieses Ding verwerten kann und daraus wird dieser Wert abgeleitet. Wer davon jeweils zu einem bestimmten Punkt profitiert hat, das hat mit der Theorie nichts zu tun. Mit der Theorie das ist eine Theorie der Genesis des Wertes als solche. Also die Frage, warum dieser Klumpen Gold überhaupt einen Wert hat. Wer diesen Wert angeeignet hat unter welchen Umständen, das hat etwas mit realem Lebenskampf zu tun, nicht mit der Theorie der Entstehung des Wertes. Es ist die Theorie des der Entstehung des Wertes und nicht die Appropriation.
Ja, aber ich bin immer davon ausgegangen, dass es einigermaßen klar ist, dass wenn einer dasselbe arbeitet, dass der in der Müllindustrie arbeitet, klar, also der ist sozusagen viel mehr wert als der Arbeiter, der in Anführungsstrichen nichts kann. Das ist mir schon klar, weil in dem viel mehr Arbeit investiert werden muss. Das ist mir klar. Aber warum ist jetzt der Arbeiter, der nach Gold sucht und der nach Silber sucht, immer noch genauso viel wert?
Aber ich habe das versucht zu sagen, dass der Arbeiter, der nach Gold sucht oder der Arbeiter, der nach Silber sucht, ist kein Arbeiter. Verstehen Sie? Der Arbeiter ist nicht derjenige, der sucht, sondern der bearbeitet, arbeitet. Der sucht, ist ein Unternehmer, ist ein Kapitalist. Wenn es im Bergwerk arbeitet, bekommt es das gleiche Gehalt.
Ja.
Also es gibt keinen Unterschied. Also es ist nicht Ihr Beispiel. Ihr Beispiel ist ein romantisches Beispiel von der Goldsuche in Alaska. Ja? Das hat mit Arbeiter nichts zu tun. Das ist ein Unternehmer, Kleinunternehmer, der ein Kapital sammelt, dieses Kapital in seine Hunde und Schlitten investiert und mit diesen Hunden und Schlitten nach dem Gold sucht und dann vielleicht auch nicht findet und die Wölfe ihn fressen. Ja? Aber das ist die Situation nicht des Arbeiters, sondern des Kapitalisten. Und der Kapitalist ist nicht derjenige, der den Wert produziert, sondern der Kapitalist ist derjenige, der diesen Wert aneignet. Das heißt, es ist nicht das Problem der Produktion des Wertes, sondern Aneignung des Wertes. Und Aneignung des Wertes gelingt mal und mal nicht. Ja? Einige kommen durch und finden dieses Gold und verkaufen es und andere werden von Wölfen gefressen. Das ist generell auch der Fall bis heute auf dem kapitalistischen Markt. Ja? Aber diese Gesetze des kapitalistischen Markts sind die Gesetze der Verteilung des Wertes und nicht der Produktion des Wertes. Der Markt dient dazu, dass der Wert zu verteilen. Und dabei gibt es ja viele Zufälligkeiten. Man muss Initiative ergreifen, mal schnell agieren, Wölfe schnell erschießen, ja, und so. Glück spielt eine Rolle. Ja? Das ist Casino. Aber das Casino ist nicht das, was das Wert produziert, sondern das ist das Wert verteilt. Da gibt es ja einen Raum für den Zufall. Das ist ganz klar. Ja? Oder noch nicht?
Ja, ich muss
nochmal drüber nachdenken. Aber das ist ganz klar, dass wenn Sie sagen, der Arbeiter, der nach Gold sucht, das ist kein Arbeiter. Ja. Der Mensch, der nach Gold sucht, ist ein Kapitalist. Ja, okay. Naja, gibt es noch Fragen?
Say no more.
Scheint nicht der Fall zu sein. Und deswegen sehen wir uns morgen tatsächlich.